Definitiv zu spät. Und ich möchte die Cywork vorstellen, ganz herzlich. Sie redet über das Thema Liebe Cyborg als Göttin. Vielen Dank.
Danke, danke. Ich fühle mich hier gerade selber wie ein Cyborg mit diesem tollen Mikrofon. Habe ich selber noch nie getragen, aber scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich will in der nächsten, also im kommenden Vortrag, wie schon angekündigt, über Cyborgs reden und die Frage, was denn Cyborgs überhaupt mit unserer realen Welt zu tun haben und vor allem insbesondere, was haben sie mit uns Hackern und Hackerinnen und mit politischem Aktivismus zu tun. Ich werde mich vor allem auf Donna Haraway beziehen. Donna Haraway ist eigentlich eine Biologin, hat sich aber später vor allem viel mit Feminismus beschäftigt. Sie bezeichnet sich selbst als sozialistische Feministin und ist heute insbesondere als Wissenschaftskritikerin bekannt. Sie hat ein Cyborg-Manifest geschrieben, was schon ziemlich alt ist, 1985, wirkt irgendwie erstmal so uralt, aber eigentlich wird es erst jetzt, also heute, ziemlich oft zitiert, vor allem halt in der Wissenschaft, in der sogenannten Techno-Science. Das Ziel meines Vortrags wird es sein, eben die Theorie von Donna Haraway, die Cyborg-Theorie, mit der Hacker-Praxis irgendwie zu verbinden. Ich werde natürlich in der folgenden Stunde nicht irgendwie versuchen, die gesamte Theorie von Donna Haraway darzulegen. Das bräuchte eher einen ganzen Tag. Um zu schauen, was Donna Haraway nimmt, um ihren Cyborg-Feminismus darzulegen und um es irgendwie mit Praxis in Verbindung zu setzen, müssen wir natürlich jetzt mal schauen, was sind Cyborgs überhaupt oder was nimmt Donna Haraway für Cyborgs. Sie nimmt eben nicht nur das, was wir so aus Star Trek zum Beispiel kennen, so den typischen Cyborg, verbunden von Technik und Organismus, aber das ist natürlich auch ein Teil. Also Hardware, so Verbindung von Organismus und Hardware ist natürlich für sie schon ein Cyborg, aber genauso ist es dann Cyborgs, die zum Beispiel, wo an den Genen ein bisschen was rumgeschraubt wurde. Und auch, sie geht so weit, dass wir in einer Welt, wo wir überall von Überwachungstechnik umgeben sind, im Prinzip auch Cyborgs sind. Ich zeige gleich ein paar Beispiele. Genauso natürlich gehört in die Kategorie Cyborgs, Cybersex und Science Fiction. Kurz Bilder, das ist die Ex-Frau von Paul McCartney. Sie hat eine Beinprothese, was man absolut überhaupt nicht sieht, aber im klassischen Sinn damit eine Cyborg, eine Verbindung von Technik und Organismus. Genauso wie das tolle Prothesen sind, Armprothesen. Der hier kann sogar mit seinen Gedanken inzwischen seinen Arm bewegen, was, wenn es noch ein bisschen schicker gemacht werden würde, ziemlich im klassischen Sinn, im Science-Fiction-Sinn ein Cyborg wäre. Genauso, wie gesagt, die Überwachungstechnik, wenn wir mit RFID-Chip im Reisepass durch die Gegend laufen, sind wir halt durch in Computern trackbar, sind nur noch Bits und Bytes und damit eben nicht mehr nur Mensch, sondern auch verbunden mit Bytes, identifizierbar in Computern. Und diese Frau hier ist eigentlich im doppelten Sinn eine Cyborg. Sie trägt einen RFID-Chip in ihrem Arm, in ihrem Oberarm, hat damit eine Verbindung zwischen Technik und Organik in ihrem Körper, also sie hat ihren FRD-Chip vermutlich zwischen ihren Muskelfasern, kann damit auch einfach bezahlen, irgendwie in Diskos reinkommen oder ihre Getränke zahlen. Das gibt's ja in ein paar Ländern schon, dass das so üblich ist. Und sie ist damit, wie gesagt, auf der einen Seite klassische Cyborg, auf der anderen Seite eben lesbar im Computer. Einfach nur noch Bits und Bytes. Hier noch ein paar klassische Bilder. Was sind Cyborgs? Ein Borg aus Star Trek und Max von Dark Angel. Max ist genmanipuliert, hat in ihrer DNA-Sequenz ein paar Katzen-Eigenschaften, ist dadurch viel schlanker, ziemlich geschmeidig und ist lustigerweise natürlich dann auch ein bisschen rollig, wie Katzen auch so rollig werden. Was aber auch Cyborgs sind, nicht nur irgendwie Science-Fiction oder Kombination von Technik, also direkte Kommunikation im Körper von Technik und Mensch, ist, können wir sagen, wir, ein Bild vom CCC-Camp, Es bezieht sich deswegen einfach, darum sind wir Cyborgs, weil diese, es ist einfach eine Gewohnheit. Wir haben inzwischen überall eigentlich fast immer unseren Computer dabei oder mindestens Handys, wenn es geht natürlich noch mit Flatrate und so weiter. Wir könnten ohne den nicht mehr leben. Es beeinflusst unser Leben, unser Denken. Wir beeinflussen die Maschinen und so weiter. Warum es sinnvoll ist, uns selber dann als Cyborgs zu sehen, da gehe ich später nochmal drauf ein. Einfach mal so. Sie sagt quasi, wir sind alle auch immer mehr Cyborgs. Sie nimmt ihre Cyborg-Theorie, Cyborgs in ihrer Theorie auch deshalb, weil sie sagt, es gibt einige Vorteile, wenn wir uns als Cyborgs sehen. Zum Beispiel sind Cyborgs dazu da, dass wir immer mehr feststellen, dass sich die Grenzen unserer Welt auflösen. Unsere Welt ist, egal wo wir hingucken, vor allem früher ziemlich viel in dich aufgeteilt wurden in gut, schlecht, männlich, weiblich, Natur, Kultur, Geist, Körper und so weiter. Und Donna Haraway hätte gerne diese starren Grenzen aufgelöst, mit dem Ziel, was ich nachher auch nochmal genauer sage, politisch über Grenzen hinweg aktiv werden zu können. Sie sagt ein paar Grenzen, die sich halt in unserer Welt immer mehr aufweichen, zum Beispiel zwischen Mensch und Tier, weil es einfach in der Biologie zum Beispiel ist es ja immer mehr so, dass sie zwar hin und wieder versuchen, ja, ein Mensch ist abgetrennt vom Tier, weil Menschen denken können, dann stellen sie fest, Mist, Delfine können auch denken, sind gar nicht irgendwie, das ist eindeutig nicht die Grenze. Dann wird versucht, Menschen sind unterschiedlich zum Tier, weil sie Werkzeuge benutzen. Verdammt, Affen benutzen auch Werkzeuge. Gibt eben echt schwierig festzustellen, wo hier die Grenze liegt. Genauso eben zwischen Mensch und Maschine. Ich habe schon vorhin ein paar Bilder gezeigt. Wenn wir inzwischen, lässt sich schwer sagen, wo eigentlich hier Mensch aufhört und wo Maschine anfängt. Teilweise, wenn ich meine Prothese im Bein, bin ich jetzt eigentlich kein Mensch mehr oder was bin ich? Es ist einfach eine Kombination, es lässt sich nicht mehr trennen. Wenn wir jetzt einfach mal auf Anhieb alle Maschinen abstellen würden, gute Nacht. Und was ich jetzt nicht genauer ausführen werde noch, was auch relativ kompliziert zu verstehen bei Donna Haraway, ist die Grenze, wo sie sagt, die sich auflöst, sind physikalisch und nicht physikalisch. Da versucht sie zu erklären, zum Beispiel unsere kleinen Chips, sie werden immer kleiner, auch was Überwachungstechnik zum Beispiel angeht. Aber es geht nicht mehr um die Hardware, die da rumfliegt, sondern es sind alles nur noch Informationen, Signale, die schon Hardware teilweise noch nutzen, aber es wird immer mehr reduziert, die Hardware, und es wird geht immer weiter ins Nicht-Physikalische. Das ist der eine Vorteil, den Donna Haraway sieht, wenn sie uns alle als Cyborgs versucht zu sehen, eben, dass wir Grenzen verwischen können. Das nächste ist, der wichtige Punkt ist ein Verlust an Identität. Klingt erstmal schlecht, weil Verlust, schlecht, aber sie sieht das eben ziemlich positiv, weil, ich versuche das mal, wie Donna Haraway es auch macht, an einem Beispiel zu bringen, der Frauenbewegung aus den 70ern. Die Frauenbewegung der 70er haben ein Wir konstruiert, nämlich wir Frauen wollen bestimmte Ziele erreichen, haben sich zusammengetan. Es waren aber, dass wir Frauen waren zum Beispiel nur weiße Frauen, eigentlich vor allem auch der Oberschicht. Und sie sagt, wenn wir eben nicht mehr diese festen Identitäten haben, dann können wir eben zum Beispiel auch diesen Ausschluss wegfallen lassen, indem wir sagen, gibt's ja immer ein Ihr. Wir wollen jetzt für Burger King auf dem Alex uns einsetzen, aber die da, die wollen halt, was können sie wollen, Bratwurst auf dem Alex. Und sie möchte eben eher, dass es halt nicht diese festen diese festen Unterscheidungen gibt zwischen wir und ihr, sondern dass wir alle dass über Grenzen hinweg, über Klassengrenzen hinweg, über Herkunftsgrenzen hinweg, über Geschlechtergrenzen hinweg, wir uns zusammentun und für verschiedene politische Interessen eintreten. Und sie spricht dann auch von Identität versus Affinität. Sie möchte eben nicht irgendwie eine feste Identität. Ich bin Frau, ich bin weiß, beschäftige mich mit Technik und kämpfe deswegen nur mit meiner kleinen, partiellen Leuten, die genauso drauf sind wie ich, die auch weiß sind, Frau sind und sich für Technik interessieren, sondern immer versuchen, mit anderen Leuten Anknüpfungspunkte zu finden. Und auch nicht fürs ganze Leben, sondern für jetzt mein politisches Ziel, tue ich mich mit verschiedenen Leuten zusammen, die gar nicht meine Identität haben. Noch mal kurz, damit irgendwie, wenn wir bis zum nächsten Teil von Cyborgs gehen, noch mal kurz von ihrer Theorie gehen, noch mal kurz eine Zusammenfassung. Cyborgs sind eben Hybride aus Maschine und Organismus. Sie sind ebenso ein Geschöpf der Post-Gender-Welt, weil sie hofft, dass eben nicht mehr diese krasse Grenze geben muss zwischen Männern und Frauen zum Beispiel, weil es ja auch nicht mehr diese Grenze gibt zwischen Natur und Kultur, was immer gemeinsam einherging. Natur war die Frau, Kultur war der Mann. Wenn das auch aufgelöst würde, könnte sich ja auch diese Dichotomie auflösen. Genauso wie natürlich das letzte Argument, warum Frauen und Männer unterschiedlich sind, ist ja immer, Frauen können Kinder kriegen. Wenn wir aber endlich mal irgendwie weiterkommen mit der Forschung, dann braucht's auch keine Frauen mehr, die Kinder kriegen. Ansonsten, weiter habe ich schon gesagt, Verlust der feststehenden Identitäten und Auflösung der Dichotomien aller Art. Donna Haraway versucht natürlich auch, unsere jetzige Gesellschaft auseinanderzunehmen mit dem Ziel, wenn es jetzt Cyborgs gibt, wo leben wir denn? Können wir, wenn wir alle Cyborgs sind, denn irgendwas an unserem jetzigen System, wie es ist, ändern? Das Ding ist natürlich, sie möchte natürlich auch was ändern, wenn sie sich als sozialistische Feministin definiert. Ich würde auch gerne die Welt ein bisschen ändern. Ich hoffe, ein paar von euch auch. Wir leben halt inzwischen in einer Welt, die anders ist, nicht mehr so eine organische Industriegesellschaft wie früher, sondern es beruht alles auf Technik, auf Kommunikation, auf Verschaltung und Kodierung. Und wer weiß es, wer kann besser mit Kommunikation und Technik umgehen als wir? Das nächste ist, diese Welt hat sich auch in der Machtstruktur geändert, nicht nur von organischer Industriegesellschaft zur Informatik der Herrschaft, sondern auch, es gibt nicht mehr die typische hierarchische Unterdrückung wie früher, was man noch so schön gelernt hat, zumindest in der Schule. So, Gesellschaft ist pyramidenförmig, oben sitzt jemand, der irgendwie die Welt steuert. Das gibt's einfach nicht mehr, sondern unsere Welt ist durch ein Netzwerk charakterisiert, also durch verschiedene Machtnetzwerke. Wenn Leute versuchen, dann mal oben zu sitzen und die Welt alleine zu bestimmen, das geht eigentlich grundsätzlich schief. Sie müssen immer auf die anderen Netzwerke achten. Wie ich schon gesagt habe, die größte Bedrohung dieser Informatik der Herrschaft sind natürlich die Leute, die diese Kommunikation und die Technik stören können. Und also deswegen habe ich versucht, die Theorie auf Hacker runterzubrechen. Natürlich Leute, die irgendwie gerne mit Technik spielen, Ahnung von Technik haben, von Kommunikation und Codierung haben, sind natürlich auch diejenigen, die diese Machtstruktur dann stören könnten. Natürlich nicht auf Anhieb kaputt machen, aber so ins Wanken bringen, ein bisschen aufrütteln. Ja, ein Beispiel dafür, was jetzt nicht irgendwie aus der Hacker-Szene kommt, sondern allgemein auf der Welt, ist, dass bei ihr heißt es C3I, Command Control Communication Intelligence, inzwischen müsste es C4I heißen, Command Control Communication Computer Intelligence, weil heutzutage viel mehr auf Computer beruht. Und das ist ein System im Militär. Und runtergebrochen, ich versuch's mal am Golfkrieg darzulegen, im Golfkrieg wurde halt versucht, von oben alles wirklich hierarchisch ganz schön runter zu strukturieren. Wir machen das, das, das und das und die Soldaten führen das aus und die Medien bringen ja nur der Bevölkerung rüber, wir machen einen sauberen Krieg, es geht nichts schief und so weiter. Irgendwann haben die Medien dann plötzlich angefangen, hey, ihr seid nicht diejenigen, die das Sagen haben, wir zeigen mal der Welt, was eigentlich wirklich passiert, und haben Bilder gezeigt, dass es doch gar nicht so der saubere Krieg ist. Die Folge war, dass die Armee oder das Militär schon Strategien ändern musste. Es war halt nicht mehr plötzlich irgendwie die Armee, war das die tolle Armee, die irgendwie alles sauber über die Bühne bringt. Ein anderes Beispiel, wie man denn das System, das saubere System, was so gerade versucht wird aufzubauen, stören könnte, gibt's in verschiedenen Science Fiction. Ich habe mal einen Schnipsel rausgesucht von Dark Angel. Da gibt's einen Hacker drin, der immer versucht, irgendwie die Welt zu verbessern. Und er hackt sich unter anderem ins Fernsehnetz rein, um nämlich den Leuten einfach mal ungefilterte Informationen rüberzubringen. Jetzt funktioniert es hoffentlich und es gibt einen Schönheitsfehler.
Dies ist keine Störung in Ihrem Gerät. Sie sehen einen Streaming Freedom Video Sonderbericht. Dieser Einbruch ins Kabelnetz wird in ganz Amerika zu sehen sein. Er kann nicht zurückverfolgt werden und er kann nicht gestoppt werden. Diese Botschaft gilt denen, die als X5 bekannt sind. Sie sind enttarnt worden. Sie sind in Gefahr.
Hey Zane, gibst du mir mal den 16er?
Ich wiederhole, ihre Aufenthaltsorte sind entdeckt worden. Sie wissen, was zu tun ist.
Zane!
Diese Botschaft wird zu jeder vollen Stunde wiederholt, bis sie sich gemeldet haben.
Und sie hat, also in dem Film ist es halt tatsächlich so, dass er es öfter macht, der Hacker, der sich ins Kabelnetz hackt, ins Fernsehnetz und immer mehr versucht, dadurch die Leute zu informieren, was eigentlich wirklich abgeht. Was auch passiert, genauso der gleiche Hacker, er hackt den Polizeifunk. Also eigentlich, was unser eins vielleicht hin und wieder machen könnte. Und zwar, bevor ich das abspiele, kurz die Geschichte. Es sind zwei Leute vor dem Militär auf der Flucht, haben den guten Hacker auf ihrer Seite. Und der versucht ihnen zu helfen. Sie werden eingekreist und die zwei müssen abhauen.
Aaron, I need you to do something for me.
This is Line Decker at Control. I'm within range. Over. Charlie Team, this is Control. Move to the dam and secure the perimeter. Over.
Control, Charlie 2, Roger out.
Delta Team, this is Control. Take up position on the south side of the dam.
Over.
Delta Team, copy out.
Good work. Bring them to the rally point.
All units to the rally point. All units to the rally point. Over.
Move out.
This is Delta 2. We are on to the location. Over.
Delta 2, this is Control. Say again. Over.
Control, this is Delta 2. We are 5 miles from the rally point. Over.
Roger, Delta 2. Control out.
Team Delta 2, our comms are down, sir.
I was just talking to you.
No, sir, someone's been jamming our transmissions.
Where are the prisoners?
We don't have any prisoners, sir.
Who is this? I said, who... is this?
Okay, gewonnen. Was Donna Haraway und auch mir wichtig ist, ist, dass es ihr darum geht, dass es eine taktische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg gibt. Das heißt, dass wir politisch heben über Grenzen hinweg, die ja immer mehr aufweichen, wenn wir uns als Cyborgs sehen, auch wirklich aufgeweicht werden, eben zusammenarbeiten können und damit vielleicht schaffen könnten, an Strukturen zu rütteln. Wer tatsächlich, noch ein Filmausschnitt, es schafft, über Grenzen hinweg an, naja, zumindest an einem Schlechten an der Welt zu rütteln, ist in Hackers. Sie schaffen es immerhin über Geschlechtergrenzen und über Herkunftsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
And she will cause oil spills at 10:30 a.m. Eastern time tomorrow.
It's somehow connected with the worm that's stealing the money.
We need your help to overload the Gibson so we can kill the Da Vinci virus and download the worm program.
She's rabid, but cute.
See, we're very busy. A TV network that wishes to remain nameless has expressed an interest in our show.
Let's go, Kate.
Wait. Nobody said no.
But you are going to need more than just two media icons like us. You need an army.
That's it. An electronic army. If I were us, I'd get on the internet, send out a major distress signal.
Hackers of the world, unite.
How are you going to take care of the cops? Okay, let's go.
Okay, 用意できたからやってみよう。
Готов. Поехали.
Sono pronta. Andiamo.
Tja, dann hacken sie es und schaffen es natürlich gemeinsam in dem Projekt zu siegen. Wie gesagt, worum es geht, ist, dass es halt irgendwie eine starke Gemeinschaft, eine starke Zusammenarbeit für gewisse Projekte gibt und eben nicht nur wie in dem Film zwischen unter HackerInnen, immerhin, wie gesagt, haben die geschafft, über Herkunft und Geschlecht hinweg zusammenzuarbeiten, aber es sollten vielleicht auch die einbezogen werden, die zum Beispiel unsere Technik produzieren. Donna Haraway redet immer von den Frauen in Detroit und Singapur, die unter ziemlich vielen unvorstellbaren Schmerzen unsere Technik produzieren und eigentlich aber dadurch, dass eben es gar nicht mehr so dieses krasse Oben und Unten in unserer Welt gibt, eigentlich auch schon an Hebeln der Macht sitzen, aber eben nur, wenn sie das natürlich realisieren können und wenn es noch andere gibt, die mit ihnen zusammenarbeiten, die an anderen Stellen dieses Gefüges sitzen. Wenn man politisch aktiv werden will, kann man sich natürlich überlegen, das ist irgendwie, wenn ich mehr als mal eine Seite hacken will, gibt es immer noch Repressionen von staatlicher Seite aus. Ich habe mir überlegt, dass es eigentlich sein könnte, sicher bin ich mir nicht, aber es ist eine Überlegung wert, warum es eigentlich diesen Hacker-Paragraphen gibt. Eine These wäre nämlich, dass der Staat durchaus weiß, dass Hacker und Hackerinnen gerade in einer Welt, die eben nur auf Kommunikation und Energie und so weiter beruht, durchaus an der Macht sitzen und irgendwie stören könnten, wenn sie sich mal Mühe geben würden und Lust drauf hätten, auch was zu stören. Aber deswegen muss es natürlich Gesetze geben, die das im Vorhinein schneller als die Hacker aktiv werden und Hackerinnen aktiv werden, eingrenzen können. Das nächste Problem, was ist außer die Repression, was gibt es denn für Aktionsformen, politisch aktiv zu werden? Schwierige Frage, muss ich zugeben. Es gibt ja zum Beispiel bis heute noch keinen sogenannten zivilen Ungehorsam für Hackerinnen. Ist mir noch keiner eingefallen, anderen, mit denen ich drüber gesprochen habe, auch nicht. Ziviler Ungehorsam ist ja zum Beispiel bei Atomkraftgegnern, die setzen sich auf die Schienen. Und das nennt sich ziviler Ungehorsam, wird nicht so hart bestraft etc. Zumindest eigentlich nicht. Aber immerhin gibt es ein paar Leute, die ihnen schon Ideen gekommen sind, was sie denn machen könnten. Zum Beispiel gab es eine ziemlich starke Online-Demonstration, wo versucht werden sollte, gegen die Abschiebung der Lufthansa zu demonstrieren. Das zeige ich gleich mal noch genauer. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass C3I ein bisschen Militär und vor allem Medien und Informationen zu hacken. Und was immer wieder gemacht wird, so Nazi-Seiten hacken oder so kleine, wie jetzt irgendwie einen Hack gibt, dass irgendwie SPD und CDU Schäuble entlassen will und so weiter. Einfach andere Informationen in die Welt streuen. Kurz zur Online-Demonstration, da wurde eben versucht, die Lufthansa-Seite lahmzulegen, um gegen Abschiebung zu demonstrieren. Es war gar nicht so unerfolgreich, alles ziemlich gut dokumentiert in diesem Buch, falls mal jemand Lust hat, sich über so politischen Aktivismus und vielleicht sogar Hacktivismus zu informieren. Es gab natürlich auch da ein Gerichtsverfahren, also Lufthansa hat natürlich angezeigt, weil es gab Schaden für sie, aber es ist für die Leute, für die Demonstrierenden gut ausgegangen, das Urteil, also das auf der ersten Ebene wurde zwar die verurteilt, aber auf der nächsten Gerichtsebene wurden sie freigesprochen und Libertad hat eine Presseerklärung rausgegeben und geschrieben, das Fazit ist deutlich, Online-Demos sind keine Gewalt, keine Nötigung, keine Drohung mit einem empfindlichen Übel, keine Datenveränderung. Auch eine Verurteilung als Ordnungswidrigkeit käme nicht in Betracht. Das OLG, also das Oberlandesgericht, stellt fest, dass die Online-Demo auf die Meinungsbeeinflussung zielte. Also durchaus möglich. Ein anderes Beispiel, was nicht ganz nur mit dem Netz zu tun hat, aber was vielleicht mal ins Netz und in Hacker mehr machen könnten, ist die Aktionismus gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wurde ja immerhin versucht, zum Beispiel eine große Demo auf die Beine zu stellen, wo schon relativ viele Leute erstmal waren. Aber die Folge war nicht, dass irgendwie versucht wurde, mit den verschiedenen, die dort waren, Antifas, Ärzte und so weiter, irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern es wurde sich innerlich erstmal zerrissen, nein, Antifas dürfen nicht auf unserer Demo sein, weil die sind linksradikal und ganz böse. Ärzte sind auch komisch, warum sind die eigentlich hier? Donna Haraway würde sagen, hey, wir wollen gegen die Vorratsdatenspeicherung aktiv werden, es gibt Ärzte, es gibt Migrantinnen, Es gibt Illegale, es gibt Hackerinnen und Hacker, es gibt alle möglichen, die eigentlich dagegen sind und irgendwie aktiv werden würden wollen. Und wenn es diese recht starke, also eigentlich recht starke mögliche Zusammenarbeit geben würde, könnte es vielleicht sein, dass tatsächlich ein bisschen die Struktur dieser Gesellschaft ins Wanken käme. Hier noch ein Zitat von Donna Haraway. Der Cyborg-Mythos handelt also von überschrittenen Grenzen, machtvollen Verschmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten, die fortschrittliche Menschen als einen Teil notwendiger politischer Arbeit erkunden sollten. Ja. Dazu erst, das würde ich erstmal so zu dem kurzen Vorstellen von Donna Haraways Cyborg-Theorie und dem Versuch auf Hackerinnen und Hacker das runterzubrechen sagen wollen. Vielleicht kann mir jemand die Zeit sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, ich habe schnell geredet. Dann könnt ihr jetzt erstmal Fragen stellen oder so. Oh, ich habe alle erschlagen. Gibt es Engel und Mikros oder? Ich soll die Frage wiederholen. Okay, warten wir aufs Mikro, bis es dann weiter rumgereicht werden kann.
Ja, beschäftigt sich die Autorin auch mit der Dynamik von so anonymen Messageboards wie zum Beispiel 4chan, die nicht unbedingt politisch sind, aber halt doch ihre ganz eigene Dynamik haben?
Macht sie an sich nicht. Also sie versucht immer ein paar Sachen anzureißen, aber sie ist halt keine, also sie hat sich in diesem Metier versucht, ein bisschen reinzudenken, aber ist halt doch Wissenschaftlerin und hat sich damit nicht beschäftigt. Das wäre dann unsere Aufgabe.
Ach so, und gibt es dann schon irgendwelche Ansätze, irgendwelche Plattformen, die halt versuchen, es gab da mal so eine Fernsehserie, die wurde irgendwie nach einer Folge eingestellt, über so anonyme Hacker, die halt so zusammenarbeiten oder so, glaube ich.
Weiß ich leider nicht. Hieß.
Also gibt es da irgendeine Plattform, die sich das...
Sollten wir aufbauen, ja, ich weiß super. Noch nichts. Aber wäre eine Variante, ja.
Was mir auffällt, ist ja das, was Hathaway sagt, ist ja eigentlich geschlechterneutral. Also sie grenzt ja nicht... also im Rahmen des Feminismus, da sehe ich eigentlich assoziiert, dass Männer gegen Frauen, aber das ist ja hier gar nicht, sondern sie grenzt ja mehr Frauen gegen Frauen ab. Jetzt würde mich interessieren, das, was sie sagt, könnte ja auch ein Mann genauso auf Männer sagen. Ist sie denn in ihrer Argumentation anders als ein männlicher Hacker, der einen Hacker gegenüber einem normalen Hetero abgrenzt? Also ist ihre Argumentation einfach im Sinne der Weiblichkeit spezifisch?
Nein, ihr Ziel ist ja überhaupt nicht, irgendwie Geschlechter irgendwie zu trennen. Sie versucht irgendwie, eigentlich ist ihr Ziel, das eher so ein bisschen abzuschaffen, diese festgesetzte Grenze zwischen Männern und Frauen. Sie will eher so ein, ja, uns als Menschen sehen vielleicht. Oder als Wesen, wie auch immer wir uns dann selber definieren wollen. Und zwar in bestimmten verschiedenen Situationen unterschiedlich definieren wollen. Also sie möchte nicht, dass ich mich jetzt irgendwie sage, ich bin Cyborg, weiblich und weiß und gehe somit durch das ganze Leben durch die Welt, sondern ich kann halt irgendwie in einem Jahr einen anderen Nick haben und mich irgendwie anders benehmen und anders aktiv werden. Und gar nicht, also sie will absolut keine Geschlechtergrenzen überhaupt aufbauen, ob nun Männer, Frauen, zwischen den Männern, zwischen den Frauen, sondern es geht ihr eher, das aufzulösen und dann eher auf die politische Seite über Grenzen hinweg zusammenarbeiten zu können.
Ja, ich will einmal kurz nachfragen wegen dem Beispiel hier. Ja. Ja. Wegen dem Beispiel mit der Online-Demo, wie du das einschätzt, warum es da keine Nachfolgegeschichte gegeben hat, ob da so eine aufgrund dieser Repression eine Einschüchterung stattgefunden hat, dass da es in der Richtung keine weiteren Aktionen gab, das ist ja auch irgendwie die Soli-Arbeit danach ist ja auch relativ untergegangen, aber glücklich ausgegangen. Und die zweite Sache ist die, gibt es Grenzen bei dieser grenzüberschreitenden Sache, weil die Inhalte, weil das ist auch meine Praxis, über alle möglichen Grenzen zu gucken, Bündnispartner zu finden, vernünftige Leute bis hin zur Bildzeitung, na gut, ist ein Quatsch, ist zu weit gegangen, aber nach vernünftigen Leuten und nicht auf das Label zu achten in erster Linie. Und wenn ich dann sehe, das Beispiel Vorratsdatenspeicherung-Demos, die ganzen Aufrufe, die ich in Verschwörungsforen und bei Nazis gesehen habe und andere Geschichten, dass mir ein Freund sagte, hier, da hat es irgendwelche Rufe gegeben von wegen Dschihad gegen die Vorratsdatenspeicherung und all solche Geschichten, oder dieses Transparent, was Daniel zitiert hat, von wegen, wir müssen sie stoppen, kurz vorm Reichstagsbrand. Also, wo sind die Grenzen?
Zu dem ersten Online-Demo habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass es deswegen, also dass es Grund einmal an dem immer noch technisch kritischen Linksradikalen liegt. Die haben es nämlich noch nicht geschafft, gut zusammenzuarbeiten mit zum Beispiel Hackerinnen auch nicht mit Linksradikalen, aber gut. Es ist so ein bisschen immer noch kritisch, dieses Medium, diese Kombination, wir können jetzt wirklich demonstrieren im Netz. Ich glaube, das ist einfach noch nicht angekommen, das kommt nicht glaubhaft rüber. Und es gab halt auch, soweit ich weiß, überhaupt keinen irgendwie Versuch, wirklich von den Leuten, die so eine Online-Demo gemacht haben, wirklich mal noch an andere ranzutreten, zum Beispiel an irgendwie CCC etc. Was das andere angeht, das Grenzen, das ist natürlich relativ schwierig, immer eine Postmoderne. Donna Haraway zählt definitiv zu den postmodernen TheoretikerInnen. Und sie würde definitiv Grenzen aufmachen. Also sie sagt ja selber, sie redet sehr selber, bezeichnet sich als sozialistische Feministin und würde nie mit Nazis zusammenarbeiten zum Beispiel. Würde auch, was Verschwörungstheorien angeht, das ist natürlich auch ziemlich heikel. Sie sagt ja auch, sie redet ja selber gegen Verschwörungstheorien an. Insofern würde ich sagen, es gibt definitiv Grenzen, festgelegte Grenzen, die es auch in einer versuchten Theorie der Grenzüberschreitung da irgendwo eine Außen gibt, mit denen man nicht zusammenarbeiten sollte. Das hoffe ich zumindest. Würde ich dir recht geben. Das Problem ist natürlich, dass dummerweise Maoisten auch behaupten, sie sind emanzipativ. Das ist das Problem daran. Ich kann das dummerweise leider nicht genau in dem Fall nicht beantworten, ob sie einen Begriff dafür hat. Wobei das schon tatsächlich ein Kritikpunkt ist, gerade an allgemein an Postmoderne, ob es denn, wo man denn Grenzen setzt, ob man einfach allgemein sagt, wir müssen versuchen, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, auch wenn es nur punktuelle Zusammenarbeiten ist. Ich werde auch punktuell nicht mit Nazis zusammenarbeiten und auch nicht mit Verschwörungstheoretikerinnen. Wobei das stimmt nicht, ich sitze auch in diesem Raum.
Okay, also erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Also ich denke, das ist in vieler Hinsicht noch ausbaufähig. Also ich fühlte mich zum Beispiel an einige Sachen aus der amerikanischen Philosophie des Geistes erinnert, wo auch gesagt worden ist, dass im Grunde genommen unser Bewusstsein auch unsere Kultur, also das Kultur Teil unseres eigenen Bewusstseins ist. Also dass praktisch die Menschheit mit ihren kulturellen Artefakten sich entwickelt hat. Also dass nicht erst die Menschen intelligent geworden sind und Kultur geschaffen haben, sondern dass die Kultur eigentlich die Menschen geschaffen haben, sodass wir von unseren Artefakten gar nicht getrennt werden können. Also sind wir eigentlich schon seit Tausenden von Jahren Cyborgs, wenn man so will.
Schon,
in gewisser Weise. Aber wo ich ein Problem mit hatte, dass das auch Klassengrenzen überschreiten, weil ich denke mal, es ist die gute alte marxistische Analyse, also dass es einmal die gibt, die die Produktionsmittel also beherrschen und die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die ist immer noch nicht, das ist immer noch, denke ich, richtig. Ich denke, man muss nur diese alten, das ist jetzt mein Ansatz, diesen Ansatz, das zu verbinden und auch mit neuen Aktionsformen, also auch die alten politischen Kämpfe weiterzutreiben. Aber ich denke, es ist nicht so, dass wir jetzt in einer neuen Welt leben, wo jetzt plötzlich alles anders ist.
Kurz darauf antworten ist natürlich, also was sie schon macht, ist irgendwie, sie versucht den Marxismus weiter zu entwickeln, also sozialistischer Feminismus hat ja schon, also sie schreibt schon hin und wieder von Marxismus, aber ich würde Der Klassenbegriff stimmt noch teilweise in unserer Gesellschaft, ja, aber er ist nicht mehr so klassisch marxistisch. Es gibt nicht mehr irgendwie Arbeiter und so weiter, die einfach auch nicht mehr wechseln können, sondern wir können inzwischen zwischen den Klassen wechseln. Andere nennen das dann Schichtprinzip. Ich würde auch sagen, Klassen ist schon okay, das zu bezeichnen. Aber es gibt eben nicht mehr dieses feststehende Oben und Unten, sondern wir können einfach wechseln und damit auch an verschiedenen Stellen ansetzen, um die Welt zu ändern und gemeinsam zusammenzuarbeiten. Okay, die Marxisten dieses Raumes schütteln den Kopf, ich sehe schon.
Also ich würde ganz gerne nochmal zu dem feministischen Aspekt in der ganzen Geschichte zurückkommen. Also das, was Donna Haraway erzählt, ist ja ganz klar dekonstruktivistisch. Also sie sagt, diese Grenzen müssen einfach aufgelöst werden und das ist alles böse. Es ist aber jetzt gerade natürlich so, wir haben diese Grenzen ja noch, ne? Und das ist ja so diese klassische Schere zwischen Dekonstruktivismus und Identitätsfeminismus so ein bisschen. Also was bietet sie denn an für die Zeit, bis das tatsächlich aufgelöst ist? Also weißt du, was ich meine? Also ich meine,
sie lehnt ja nicht jeden Feminismus ab. Also sie guckt sich den auch an und sagt immer wieder, ja, das war schon sinnvoll für diese Zeit, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dem alten Feminismus verharren. Sie redet, sie hat da auch, also wenn man das Cyborg-Manifest direkt betrachtet, redet sie auch schon wieder, sie verfällt selber in dieses Wir. Also wir weißen Frauen, weil sie es weiß, sie ist in Nordamerika aufgewachsen, Mittelschicht. Aber sie will es, wir können natürlich, ist schwierig. Man kann natürlich nicht sagen, wir sind alles Menschen. Im Moment gibt es natürlich diese Grenzen, wie du richtig sagtest. Aber wir müssen versuchen, einfach diese Grenzen aufzuheben. Und es bringt ja überhaupt nichts, indem wir weiterhin sagen, wir Frauen wollen irgendwie das so und so, sondern wir müssen irgendwie versuchen, mit dem anderen Teil der Welt halt gemeinsam das abzuändern. Aber sie sagt nicht, was wir im Moment jetzt tun können. Aber das ist das typische Problem, muss ich ja.
Ja. Meine Frage ist, ist Identität für diesen Prozess notwendig oder geht das eher in Richtung Meta-Organismus, wo natürlich der Einzelne dann auch zwar Funktion hat, zwar agiert, aber keine Reputation in dem Sinne mehr hat?
Naja, sie sagt nicht, es gibt keine Individuen mehr.
Nein, dass es Individuen gibt, aber man sie nicht unbedingt, ja, Namen spielen zum Beispiel für mich keine Rolle. Ich habe mit vielen Leuten in der U-Bahn geredet, ohne sie zu kennen.
Ja, also Identität. Oh, das ist schwierig zu beantworten. Kannst du es nochmal umformulieren? Also ich kann es dann schon versuchen.
Nein, ich glaube nicht, dass ich umformulieren kann. Aber ist die Frage nicht klar? Also wo ist der?
Aber du willst wissen, ob sie ein Meta.
Nein, ob Identität an sich notwendig ist für genau die so Zusammenarbeit. War's. Oder ob das halt auch geht, wenn alle anonym sind, wir sitzen in diesem Raum.
Es geht nicht um Anonymität. Ich stehe ja auch hier auf der Bühne, dummerweise.
Ja, aber ich kenne dich.
Aber nicht. Es geht, also ich will mich ja, sie will nicht die einzelnen Individuen oder so löschen und sie möchte auch keine Metagesellschaft, wo es nicht mehr diese Individuen gibt, sondern sie möchte irgendwie, das war nicht meine Frage, dass ich nicht 10 Jahre lang diese Identität habe. Und sie sagt schon, dass man an bestimmten Projekten seine Identität hat und dann um dann politisch aktiv zu werden. Worum es ihr geht bei der Identitätsauflösung ist, dass ich eben nicht 10 Jahre später immer noch mit den gleichen Personen zusammenarbeiten muss, nur weil ich einmal diese Identität aufgenommen habe, sondern dass ich switchen kann.
Ja, mir ging es zum Beispiel um sowas, ich habe mal miterlebt, wie sich so ein Mob geformt hat. Und ob sowas halt auch auf höherer Ebene halt geht, also wenn es nicht gerade um Randalieren geht. Dass halt die Einzelnen zwar agieren, aber nicht unbedingt.
Ich glaube nicht, dass sie einen großen Massenmob will. Also. Ich glaube, da kann ich nicht mehr zu sagen.
Okay.
Also von mir noch nur eine kurze Ergänzung zu diesem Affinitätsbegriff, den du da bringst. Ich möchte nur quasi auch meinen Vorkommentatorinnen also auch noch recht geben. Also mein persönlicher Begriff ist, also ich nehme nur das Beispiel der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung daher, wo ihr extremes Problem habt, mich identifizieren zu müssen oder zu sollen oder wie auch immer, weil ich einfach quasi in meinem politischen Verständnis nichts mit einem rechtsradikalen französischen Bauern zu tun habe, der einen McDonald's anzündet. Sozusagen. Und genauso gut quasi auf einer Anti-Irak-Krieg-Demo nicht neben einem Neonazi oder neben einem Dschihad-Schreienden, was auch immer, sozusagen stehen will. Das möchte ich nicht. Also quasi in diesem Fall möchte ich für mich auch quasi auch die Grenze ziehen, dass Affinität und quasi, dass diese Clanbildung, muss man einfach auf gewisse Sachen einfach Wert legen und aufpassen. Ich finde es als Geisteshaltung, finde ich es prinzipiell mal gut, das mal in den Raum zu stellen und zu sagen, wir müssen quasi der Auflösung entgegenstreben, aber de facto in der aktuellen politischen Situation ist die Auflösung einfach an manchen Punkten einfach nicht möglich und will ich sie auch nicht. Zweites Kommentar ist, und das würde ich gerne jetzt kombinieren mit einer Diskussion, die in den letzten Tagen hier abgelaufen ist. Ich habe ja sehr interessiert diese Diskussion über Gewaltspiele verfolgt, wo der Vortragende, der quasi scheinbar im ZDF einen Vortrag gehalten hat darüber, wo er quasi kritischen Vortrag über Gewaltspiele gemacht hat. Das hat man, also ich bin nicht seiner Meinung, aber er hat mir fast leid getan, weil er fast von einem ganzen, also von der ganzen Audienz ausgebuht wurde fast, weil er das sagen, so gesagt hat. Und da wäre mein Punkt jetzt quasi das Einhaken des Feminismus. Gerade bei diesen Gewaltspielen und bei dieser Diskussion, nur als Beispiel, geht es auch ganz stark um männliche Identitätsbildung und Männlichkeitsgesten, Männlichkeitsrituale und dieses ganze Zeug. Und gerade in der Hacker-Szene sind Männlichkeitsgesten, Männlichkeitsrituale und das ganze Zeug zum Teil fast fundamental, wie ich sie. Es geht auch sowas um... Es geht um Competition, es geht um besser sein als der andere, es geht um viele so Sachen. Es ist nicht in allen Punkten so, aber ich erkenne sie und wir würden uns alle echt was in den Hosenlatz lügen, wenn wir es nicht wahrnehmen wollten. Ja? Und da möchte ich insofern einhaken und fragen, inwieweit uns Mrs. Haraway quasi, und auch du sprichst ja Haraway und die Hacker quasi zu uns, wie können wir quasi auch als männliche Subjekte, die hier rumstehen und in dem auch drinstecken, was können wir denn dagegen tun?
Super, würde ich mit beiden erstmal anschließen. Ich will auch ganz klar Grenzen. Also ich möchte nicht völlig grenzenlos politisch aktiv werden. Aber vorstellen dieser Theorie ist schon, wie du auch gesagt hast, es ist sinnvoll, es im Hinterkopf zu behalten, aber an bestimmten Grenzen doch Schluss zu machen.
Da kann man es vielleicht so lösen, dass man sagt, es geht nicht darum, Identitäten abzuschaffen, sondern sie flüssig zu machen. Mhm. Also es heißt veränderbar. Das heißt, also ich habe jetzt in diesem Moment, habe ich schon eine mehr oder weniger klare Identität. Ich habe bestimmte politische Überzeugungen. Ich bin Mann und ich heterosexuell und noch was und noch was. Der Punkt ist halt, dass ich selbst vielleicht auch immer Identität mit aufnehme, dass ich so bestimmte Sachen auch als veränderlich schon verinnerliche. Dass ich sagen kann, ich kann in 2 Jahren ganz anders sein, an meinen politischen Überzeugungen was geändert haben. Vielleicht auch, weil ich etwas dazugelernt habe oder so. Und dass man einfach mit diesen Identitäten ein bisschen spielen kann. Dass man nicht mehr sagt, ich, so wie du sagtest, dass du jetzt vielleicht in 2 Jahren nicht immer noch als Cyborgs oder wie das jetzt heißt, rumläufst, sondern vielleicht was anderes. Und das verändert ja jetzt schon meine Identität, wenn ich weiß, dass sie veränderbar ist. Aber ich habe sie, das ist der Punkt. Ich löse sie nicht völlig auf.
Klar, ich habe meine Identität jetzt und finde ich ein gutes, ja klar, ich will sie flüssig machen, aber muss nicht immer mit die feste Identität haben und dann auch nicht immer mit den Leuten zusammenarbeiten, die meine ähnliche, also meine, die Identität haben, die auch ich habe.
Wolltest du noch mit die Folien weitermachen?
Wie bitte?
Eine Viertelstunde ist noch. Einfach Fragen weiter. Na gut.
Also fast das Abgefahrenste an diesem Cyborg-Manifesto ist, dass das von 1985 ist. Und wir erst jetzt halt im Mainstream das erkennen können. Also beziehungsweise, ich denke mal, ältere Leute vielleicht gar nicht mal so sehr, aber die Kinder, die wachsen als Cyborgs auf. Also es gibt objektiv messbar Veränderungen bei jüngeren Menschen, dass die Muskulatur im Daumen durch das SMS-Schicken halt ausgeprägter ist. Oder die Tatsache, wie halt jüngere Menschen mit diesen ganzen Social Networking Sites umgehen, dass dann halt irgendwie wirklich gesagt wird, Identität ist irgendwie was, das ist nicht so wie dieser vormoderne Aberglaube, der Fotoapparat wird mir meine Seele klauen, dann verliere ich alles, was ich bin, sondern, naja, heute bin ich irgendwie mal bei Friendster, dann ist das irgendwie langweilig geworden, dann kicke ich das Profil da halt weg und wir ziehen dann alle irgendwie wieder um zu MySpace und morgen ist es dann der und der Dienst und so und da fängt dann das Identitäten eingeben und Identitäten sammeln von Freunden wieder von vorne an. Also das ist für junge Menschen super natürlich, dass man das nicht irgendwie sagt, das ist etwas, was zu mir gehört, das ist unabänderlich, wie es halt noch irgendwie bei unseren Großeltern war, ich werde geboren mit einem bestimmten Namen und dann werde ich irgendwann heiraten und das wird auch irgendwie ein Leben lang halten, dann habe ich einen Arbeitsplatz, den ich ein Leben lang behalte und das ist meine unveränderliche, niemals wegwerfbare Identität und ja, das machen die halt irgendwie im 3-Monats-Takt, dass irgendwie so eine neue Site aufmacht, wo man dann halt irgendwie sich registriert, ein bisschen seine Identität abgibt und dann halt, wenn es keinen Spaß mehr macht, irgendwie woanders weitermacht und ja, also ich macht mich einfach sprachlos, dass Donna Haraway das vor über 20 Jahren schon erkannt hat.
Na, hoffen wir mal, dass die ganzen Kinder irgendwie dann auch politisch aktiv werden.
Also erstmal danke für einen anregenden Gedanken. Ich habe das jetzt so verstanden, es ist mehrmals gesagt worden, die Grenze, es sollte Grenzen geben, mit wem man sich also für diese Dinge verbündet. Am Anfang war die Vorstellung da, dass man also sich für politische Aktivitäten einen Konsens mit anderen Gleichgesinnten bildet. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wo ist diese Grenze? Und ich denke, wo die Grenze ist, hängt ein bisschen damit zusammen, wer das Ganze dann wahrnimmt. Also wenn ich dann mit anderen zusammen gesehen werde, dann möchte ich mit bestimmten assoziiert werden, mit anderen möchte ich, da ist dann die Grenze, da möchte ich nicht mehr assoziiert werden. Das heißt, mit wem ich mich assoziieren darf, hängt ein bisschen davon zusammen, was ich dem Zuschauenden, dem Wahrnehmenden zutraue. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, ob das richtig interpretiert ist oder falsch?
Ich würde dir recht geben, ich würde nicht widersprechen. Wüsste ich nicht. Also würde ich dir einfach, klar, ich will natürlich irgendwie, das ist schon das Ding, wenn ich irgendwie politisch aktiv werde, muss ich ja, naja, manchmal kann ich auch im Geheimen politisch aktiv werden und hoffen, dass ich irgendeine Auswirkung habe und dann sieht man nicht, mit wem ich zusammengearbeitet habe. Aber wenn ich große Demos mache oder ähnliches, große Solidaritätserklärungen mit vielen Unterschriften oder so, muss ich natürlich aufpassen. Was steht drunter? Wie wirkt es für andere Leute? Manchmal hat es vermutlich auch Sinn, möglichst viele einfach zu haben, bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, und dann nur sich hart gegen zum Beispiel Nazis abzugrenzen oder ähnliches.
Ich wollte auch erstmal Danke sagen, dass du so einen feministischen Vortrag hältst auf so einer Konferenz, was ich sehr mutig finde und super. Wo ich nicht mit übereinstimme, ist deine Klassenanalyse. Ich glaube, dass es dieses Glasshopping, diese Möglichkeit zum Glasshopping so nicht gibt. Ich glaube, es ist eine ganz klassische Fehleinschätzung der europäischen Postmodernen. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Manko bei der Haraway, weil ich denke, diese Aussage, die du zitiert hast, die ich jetzt von ihr nicht kannte, dass die Arbeiterinnen in Singapur und in Detroit, die irgendwie in der Primärproduktion oder Sekundärproduktion von so elektronischen Geräten tätig sind, an den Hebeln der Macht sind, wenn sie es nur realisieren würden, die finde ich irgendwo zynisch, weil dieses, wenn sie nur wüssten, dann wären sie und wenn wir nur alle würden, dann hätten wir Revolution. Das ist ja ganz, also ist ja einfach unrealistisch. Oder das ist ja einfach keine besonders gescheite politische Analyse, würde ich sagen. Und da frage ich mich, ob das Problem von dem Ganzen nicht ist, dass es ganz, ganz eurozentristisch ist oder nordamerikazentristisch, wie auch immer. Auf jeden Fall doch eben sehr, sehr weißer Feminismus. Und dass die Haraway, obwohl sie es versucht und obwohl sie es proklamiert, die Grenzen des Weißseins nicht überschreitet. Und da möchte ich dich auch fragen, ob du weißt, ob es postkoloniale feministische Kritik darin gibt oder ob die Haraway sich damit überhaupt auseinandergesetzt hat.
Ich fange hinten an. Das habe ich noch nicht vergessen, die Frage. Sie setzt sich auf jeden Fall mit den schwarzen Frauen, die sich selber zusammengefunden haben, eben weil sie festgestellt haben, eine mitteleuropäische Wir-Frauen-Bewegung schließt sie aus. Eine schwarzen Bewegung schließt auch die schwarzen Frauen aus. Mit denen hat sie sich auseinandergesetzt und findet sie total super. Und wo ich dir völlig recht geben würde, es ist schon recht eurozentristisch, auch wenn man das, was ich jetzt nicht an bestimmten vielen anderen Stellen des Cyborg-Feminismus, des Cyborg-Manifestes, redet sie eigentlich nur von der westlichen Welt. Und zu den Frauen in Singapur, ja, es war ein bisschen verkürzt, muss ich ja auch recht geben, ist mir auch beim Sagen aufgefallen, wo es mir nicht drum geht, klar, wenn sie sehen irgendwie, dass sie an den Hebeln der Macht mitsitzen, können sie die Revolution machen, natürlich nicht, also sie sind in Zwangsverhältnissen drin. Aber es geht mir darum, dass es auch eben die weißen Hacker und Hackerinnen, die hier sitzen, eben auch mal auf die kommen mit anderen, auch die im Prinzip mit ihnen irgendwie was zu tun haben, auch mal zusammenarbeiten und sie nicht einfach völlig ausblenden aus ihrem Bewusstsein. Und dass die Klassenanalyse falsch ist von der Postmoderne, da können wir uns vielleicht in der Pause drüber streiten, das dauert zu lange.
Ganz kurz zu zivilen Ungehorsam. Es gibt ein Paper, das heißt Electronic Civil Disobedience aus den frühen 90ern vom Critical Art Ensemble. Ist vielleicht mal ein Anfang.
Okay, vielleicht kannst du mir nachher mal das genauer geben.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat auch feministischer Sexismus, also wie zum Beispiel, oh, wir haben heute Frauentag, Männer dürfen hier nicht rein, nicht zu suchen in der Gesellschaft, die da angestrebt wird. Welche Maßnahmen stellt denn dann die Autorin so, ich sag mal, in Aussicht, um das zu überkommen? Weil das ist ja ein Artefakt eigentlich aus den Anfängen des Feminismus, oder?
Ich würde dir widersprechen.
Ja?
Also natürlich, es ist irgendwie das Ziel ist, dass es nicht mehr so Tage geben muss, wo Männer sich besaufen dürfen, Frauen sich lustigerweise nicht besaufen dürfen am Männertag, und Frauen am Frauentag Nelken geschenkt bekommen.
Nee, das, ich
das ist nicht das Ziel, aber es ist durchaus auf dem Weg in unserer jetzigen Gesellschaft, würde auch Hemingway nicht widersprechen, dass es durchaus noch okay ist, in Frauenräume zu schaffen, weil es in unserer Gesellschaft einfach noch so ist, dass Frauen manchmal einfach verdammt nochmal ihre Ruhe brauchen aus dem Patriarchat. Aber das Ziel ist natürlich, klar, es braucht es nicht mehr, weil.
Ja, und wie überkommt man das? Das ist meine Frage. Also wie schafft man diese Sache von, okay, wir haben jetzt halt diese feminine Identität, wie kommt man zu der geschlechtsneutralen Identität?
Da muss jeder selber anfangen. Also das kann ich den anderen nicht aufdrücken, sondern die Aufgabe von allen Leuten, die es nicht mehr wollen, müssen anfangen, aufzuhören, ihre männliche, weibliche Identität aufzubauen. Es gibt ja schon Anfänger, so die Queer-Bewegung versucht es aufzulösen. Wenn ich weiß, was queer ist, muss ich nachschlagen. Da hinten meldet sich noch jemand. Nicht mehr? Okay.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss.
Ja.